Der übersehene Klassiker der Moderne, Endzeit von Joseph Heller. Joseph Heller machte es sich leicht. Eine wahnsinnig gewordene Gesellschaft in einer verrückt gewordenen Welt beschrieb er als eine wahnsinnig gewordene Gesellschaft in einer verrückt gewordenen Welt. Am Ende des hier vorgestellten, übersehenen Klassikers der Moderne, Endzeit, wird die Erde durch eine nukleare Katastrophe zerstört, weil der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika den ultimativen Erstangriffsknopf als vermeintlichen Bestandteil seiner Videospiele missverstanden hatte. Endzeit ist die Fortsetzung des der erfolgreich verfilmten, hierzulande viel bekannteren Werkes Catch-22. Catch-22 wurde als Begriff für ein schwer aufzulösendes Dilemma in die englische Sprache aufgenommen. Im Deutschen trifft es vielleicht das hübsche Wort Zwickmühle am besten. John Yusarian, Protagonist beider Romane, möchte aus der Armee entlassen werden. Da die Anzahl der Pflichteinsätze für Bombenschützen kontinuierlich erhöht wird, sucht er nach anderen Möglichkeiten. Eine wäre, geisteskrank zu sein und selbst nach seiner Entlassung zu ersuchen. Da der Wunsch nach Entlassung und damit dem sicheren Überleben aber ein klares Indiz für das Funktionieren des Verstandes ist, kann er nicht um Entlassung wegen Geisteskrankheit bitten. Der ausufernde Roman Endzeit, 1994 und damit 33 Jahre nach Catch-22 veröffentlicht, verfolgt zwei Haupterzählungslinien. Eine folgt den Erlebnissen einiger Hauptakteure aus Catch-22 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Unter ihnen zum Beispiel Kaplan Tapman. Dieser produziert mittlerweile, nach Auffassung der Militärbehörden widerrechtlich, da ihm nicht die Erlaubnis erteilt wurde, beim Pinkeln sogenanntes schweres Wasser, das unter anderem für die Gewinnung von Plutonium eingesetzt wird und wird deshalb an einem geheimen Ort gefangen gehalten. Sam Singer und Lev Rabinowitz, zwei ehemalige Weltkriegsveteranen, erzählen in eingestreuten Rückblenden in der Ich-Form vom Verlauf ihres Lebens nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Zwischen ihren Lebensberichten und dem großen Gesellschaftsgemälde, welches in den anderen Teilen gezeichnet wird, gibt es bis auf ein paar Verweise von Sam Singer auf Yusarian in Kriegszeiten keine Querverbindungen zur Jetzt, zur Endzeit. Die Lebensbeichten von Singer und Rabinowitz erzählen nicht nur deren private Erlebnisse, sondern nehmen Bezug auf 50 Jahre US-amerikanische Geschichte. Selbst Dresden wird in Endzeit erwähnt, und zwar mit dem, ich zitiere, britischen Bomberangriff, der so ziemlich alle umbrachte in der Stadt. Von über 100.000 Toten, mehr als in Hiroshima, spricht Sam Singer. Hier ist Joseph Heller, der während des Zweiten Weltkriegs in Italien stationiert war und als Bombenschütze mehr als 60 Angriffe flog, sicher auch von seinem Freund Kurt Vonnegut, der ebenfalls kurz auftaucht, beeinflusst wurden. Während die Deutschen in den Rückblicken mehr Opfer als Täter scheinen, weil Joseph Heller sie während des Krieges nur als Soldaten traf, konstatiert der Protagonist Yusarian später, nun, da Deutschland wiedervereinigt war und von gewalttätigen Neonazis wimmelte. Wie schon in Catch-22 ist auch wieder Milo Meinderbinder in der Endzeit dabei, der schon damals Geschäfte mit allen und allem machte und sich stets damit rechtfertigte, dass schließlich alle davon profitieren würden. Seine Visitenkarten tragen die Aufschrift, was gut für Milo Meinderbinder ist, ist gut für die Nation. Yusarian ist in Milo Meinderbinders Firmenkonsortium mit dem schwammigen Titel eines Beraters angestellt. Diesmal versucht Meinderbinder, neue Kriegsflugzeuge an die Regierung zu verkaufen, die unsichtbar sind und die deshalb keiner beschreiben, geschweige denn zeichnen kann. Er bewegt sich dafür in lobbyistischen Kreisen, besticht und manipuliert. Sein Konsortium konkurriert dabei mit einem Konzern namens Dr. Strangelove. In der Liste der Referenzen zu Kubricks 1964 veröffentlichtem Film Dr. Strangelove, im Deutschen Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, in der zwar unter anderem die Simpsons und Futurama aufgeführt sind, wird Endzeit nicht erwähnt. Viele der Schauplätze und die Art der schnellen, widersinnigen und sinnlosen Dialoge zwischen Militär und Wirtschaft erinnern jedoch an den Film. Joseph Helle stellte einmal fest, dass er die ganze Welt für verrückt hält. Dabei macht er auch nicht vor Vizepräsidenten Halt. Der zukünftige Präsident, der sich selbst den Codenamen Wichser gegeben hat, äußert gegenüber einem Berater, sein ultimatives Ziel wäre die Erringung der Vizepräsidentschaft gewesen. Dieses Ziel habe ich unerbittlich verfolgt. Was haben Sie getan? Ich habe Ja gesagt, als Sie mich gefragt haben. Seine weiteren Ausführungen, je länger man Vizepräsident ist, desto bereiter ist man, Präsident zu werden, lassen Schlimmes vermuten. Wenn wir an Sarah Palin denken, die neben Hexenaustreibung auch an die Lehre der Kreationisten glaubt und ihre außenpolitische Kompetenz damit begründet, dass man von Alaska, wo sie zurzeit noch Gouverneurin ist, Russland aus sehen könne. Bei einer Fernsehdebatte mit dem demokratischen Vizepräsidentschaftskandidaten Joe Biden schlug Sarah Palin bereits vorsorglich eine Ausweitung der Machtbefugnisse des US-Vizepräsidenten vor. Der Umstand, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain bereits 72 Jahre alt ist, könnte sie tatsächlich zur nächsten und ersten Präsidentin der USA machen. Joseph Helle scheint also nicht falsch zu liegen. Aufgefüllt wird die Geschichte durch eine unzählbare Fülle von Nebengeschichten, trostlosen Beziehungsbeschreibungen, Musikgeschichte, Überlegungen zur Erinnerung und Vergänglichkeit, Geheimdienste, Überwachung, deutsche Romantik und Wagner und New Yorks Stadtgeschichte. Während Catch-22 als Antikriegsbuch wahrgenommen wurde, in dem die Bürokratie des US-amerikanischen Militärs beschrieben wurde und welches deshalb heute durch die United States Air Force Academy verwendet wird, um den zukünftigen Militärs die unmenschlichen Züge der Bürokratie zu verdeutlichen, geht Joseph Helle in Endzeit deutlich weiter. Nunmehr stehen nicht nur Militär und Bürokratie im Vordergrund, sondern Heller beschreibt eine apokalyptische Endzeit der ganzen kapitalistischen Gesellschaft. Zynischer Höhepunkt der Ereignisse ist eine gigantische Prominentenhochzeit im New Yorker Busbahnhof, bei dem die sonst dort lebenden Obdachlosen und Prostituierten durch Schauspieler ersetzt werden, um der Feier einen kulturell gewagten Anstrich zu geben. Patriotismus, Nationalismus, Kriegsindustrie, der Glaube, Gott auf seiner Seite zu haben, Heldentum, Obrigkeitsdenken und Kapitalismus. Joseph Helle watscht alles ohne Pathos, große Leichtigkeit und bitterem Lachen ab.
Sie können es nicht hören und Sie können es nicht sehen. Es wird schneller fliegen als der Schall und langsamer als der Schall. Deshalb sagen Sie, Ihr Flugzeug sei infrasupersonisch? Jawohl, Major Bowes. Wann möchten Sie es langsamer als der Schall fliegen lassen? Wenn es landet und vielleicht beim Start. Ist das wahr, Mr. Wintergreen? Genauso ist es, Captain Hook. Vielen Dank, Mr. Minderbinder. Man traf sich einen Stock tief unter der Erde im Souterrain von Bückmasp, dem Büro für geheime militärische Angelegenheiten und Spezialprojekte, in einem kreisrunden Raum mit ozeanblauen Luzidwänden, erhellt von gekrümmten Meridianen, die sich über verzerrte Kontinente zogen, und von frei modellierten Skulpturentafeln mit emporschnellenden Raubfischen, die im Krieg mit herabstoßenden Vögeln lagen. Hinter dem Halbrund, wo die Köpfe der Fragesteller mit ihren makellosen Haarschnitten aufragten, hing ein Kondor mit riesigen Schwingen und krallenden goldenen Klauen. Nur Männer waren anwesend. Keinerlei Mitschrift war gestattet. Hier saßen Leute von scharfem Verstand, und ihr kollektives Gedächtnis war Beleg genug. Zwei unterdrückten bereits ein Gähnen. Alle setzten ohnehin voraus, dass der Raum verwanzt war. Derartige Unterhandlungen waren zu geheim, als dass sie vertraulich bleiben konnten. »Wird es schneller fliegen als das Licht?« erkundigte sich ein Colonel aus dem Halbkreis der Experten, welche genau in der Mitte einen Mann flankierten, der auf einem höheren Stuhl als die anderen den Vorsitz führte. »Es wird fast genauso schnell fliegen. Wir können noch einen Zahn zulegen, dass es sogar noch schneller fliegt als das Licht.« Es käme dann zu einem gewissen Anwachsen des Treibstoffverbrauchs. Einen Moment bitte, einen Moment, Mr. Minderbinder. Lassen Sie mich eine Frage stellen, unterbrach langsam ein verblüffter Zivilist mit professoralem Gehabe. Warum würde Ihr Bomber lautlos sein? Wir haben jetzt schon supersonische Flugzeuge und die machen doch wahrhaftig genügend Krach beim Durchbrechen der Schallmauer, oder? Unsere wären geräuschlos für die Besatzung. Warum sollte das für den Feind eine Rolle spielen? Es könnte eine Rolle für die Besatzung spielen, betonte Milo. Und niemand denkt mehr an diese Jungs als wir. Manche von denen sind vielleicht monatelang in der Luft. Jahre vielleicht. Mit den neuen Auftankflugzeugen, die wir empfehlen. Sind die dann auch unsichtbar? Wenn sie das wünschen? Und machen kein Geräusch? Die Besatzung wird nichts hören. Solange sie nicht den Flug verlangsamt und sich vom Schall einholen lässt. Ich verstehe, Mr. Wintergreen. Das ist ja alles sehr raffiniert. Danke, Colonel Pickering. Wie groß ist Ihre Besatzung? Nur zwei. Zwei sind billiger auszubilden als vier. Ist das wahr, Mr. Minderbinder? Genauso ist es, Colonel North. Der Offizier in der Mitte war ein General und er gab nun eine Absichtserklärung ab. Er räusperte sich. Im Raum wurde es still. Er kostete die Spannung aus. Bewegt sich Licht, wollte er endlich wissen. Eine bleierne Stille senkte sich herab. Licht bewegt sich, General Bingham, sprang schließlich Milo Minderbinder ein, froh, dass er es konnte. Schneller als alles, fügte Ex-Soldat Wintergreen hilfsbereit hinzu. Licht ist so ziemlich das Schnellste, was es gibt. Und das Hellste. Bingham wandte sich misstrauisch den Männern zu seiner Linken zu. Ein paar nickten. Er runzelte die Stirn. »Sind Sie sicher?«, fragte er und schwenkte seine strenge Miene zu den Spezialisten auf der rechten Seite hinüber. Ein paar von denen nickten ebenfalls furchtsam. Manche schauten weg. »Das ist komisch«, sagte Bingham langsam. »Ich sehe das Licht da drüben auf dem Tisch und es sieht völlig still aus.« »Das kommt deshalb«, brachte Milo vor, »weil es sich so schnell bewegt.« »Es bewegt sich mit Überlichtgeschwindigkeit«, sagte Wintergreen. »Kann Licht sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen?« »Selbstverständlich. Sie können Licht nicht sehen, wenn es sich bewegt, Sir.« »Ist das wahr, Colonel Pickering?« »Genau so ist es, General Bingham.« »Sie können Licht nur sehen, wenn es nicht da ist«, sagte Milo. »Wenn ich Ihnen das mal zeigen darf«, sagte Wintergreen und fuhr ungeduldig mit seinem Sitz hoch. Er klickte die Lampe aus. »Sehen Sie das?« Er schaltete die Lampe wieder an. »Sehen Sie irgendeinen Unterschied?« »Ich verstehe, was Sie meinen, Eugene«, sagte Bingham. »Ja, wir sehen langsam das Licht am Ende des Tunnels, was?« General Bingham lächelte und neigte sich über die Lehne seines Sessels. »Ganz vereinfacht ausgedrückt, Milo, wie sieht Ihr Flugzeug aus?« »Auf dem Radarschirm?« »Man sieht's nicht, nicht einmal, wenn es mit allen Atomwaffen ausgerüstet ist.« »Für uns, auf Fotos und Zeichnungen.« »Das ist geheim, Sir, bis Sie uns die Mittel beschaffen.« »Es ist unsichtbar«, fügte Wintergreen augenzwinkernd hinzu. »Ich verstehe, Jean, unsichtbar. Hört sich fast an wie die alte Stealth.« »Also es ist ein bisschen wie die alte Stealth.« »Die B-2 Stealth«, rief Bingham schockiert. »Nur ein kleines bisschen.« »Aber besser als die Stealth«, warf Milo hastig ein. »Und viel schöner.« »Nein, also wie die alte Stealth ist es nicht.« »Nicht im geringsten wie die alte Stealth.« »Da bin ich froh.« Bingham entspannte sich wieder und stützte sich auf seine Armlehne. »Milo, ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass uns allen hier sehr imponiert, was Sie da vortragen. Wie nennen Sie Ihr wundervolles neues Flugzeug? So viel müssen wir wissen.« »Wir nennen unser wundervolles neues Flugzeug den M&M UNP infrasupersonischen, unsichtbaren und geräuschlosen Verteidigungszweitschlagangriffsbomber.« »Das ist ein sehr anständiger Name für einen Verteidigungszweitschlagsangriffsbomber.« »Irgendwie hat sich der Name fast von selbst ergeben, Sir.« »Einen Moment, Mr. Minderbinder«, wandte ein magerer Zivilist aus dem National Security Council ein. »Sie reden vom Feind, als hätten wir einen. Wir haben keine Feinde mehr.« Wir haben immer Feinde, widersprach ein streitlustiger Geopolitiker, der eine randlose Brille trug und sich für genauso schlau hielt. Wir müssen welche haben. Wenn wir keine Feinde haben, müssen wir uns welche machen. Aber wir haben es diesmal mit keiner Supermacht zu tun, meinte ein dicker Mann aus dem State Apartment. Russland ist zusammengebrochen. Dann ist's wieder Zeit für Deutschland, sagte Wintergreen. Ja, Deutschland ginge immer. Haben wir das Geld? Leihen, sagte Milo. Die Deutschen borgen uns das, sagte Wintergreen. Japan auch. Und wenn wir ihr Geld erstmal haben, fügte Wintergreen triumphierend hinzu, müssen die sicherstellen, dass wir jeden Krieg gegen sie gewinnen. Das ist noch ein wesentlicher geheimer Verteidigungsmechanismus an unserem wundervollen Verteidigungsangriffsbomber. Gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, Jean, sagte General Bingham. Milo, ich möchte bei dieser Sache stahlhart aufs Ganze gehen und werde eine entsprechende Empfehlung aussprechen. An den kleinen Wichser, platzte Milo hoffnungsvoll heraus. Nicht doch, erwiderte Bingham mit tröstender Fröhlichkeit. Es ist noch zu früh für den kleinen Wichser. Wir brauchen mindestens noch eine Sitzung mit Strategieexperten aus den anderen Waffengattungen. Und dann gibt's immer noch diese verdammten Zivilisten um den Präsidenten. Noodles Cook und so. Wir müssen jetzt sofort geheime Informationen an die Zeitungen geben. Ich will anfangen, eine Lobby aufzubauen.